Willkommen bei Tier und Jetzt, dem Podcast von Animal Society. Animal Society ist eine Organisation, die sich für die Rechte und Interessen von Tieren einsetzt. Hier sprechen wir über Tiere, Menschen, Politik und die Vision einer gerechten Gesellschaft für alle Lebewesen. Herr Professor Dr. Bülte, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen. Können Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
Ja, vielen Dank, Frau Rentsch, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Interview. Mein Name ist Jens Bülte. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht an der Universität in Mannheim. Und meine Schwerpunkte in der Forschung sind eigentlich Fragen des Wirtschaftsstrafrechts. Das bedeutet also, angefangen vom Steuerstrafrecht über Lebensmittelstrafrecht, Geldwäschebekämpfung und ähnliche Dinge. Und in Bezug zum Lebensmittelstrafrecht unter anderem und auch zur Geldwäsche beschäftige ich mich auch mit Tierschutzstrafrecht.
Wie kann man sich denn Ihre Arbeit jetzt insbesondere im Bereich Tierschutzrecht oder Tierschutzstrafrecht vorstellen?
Ja, wir machen als Juristen an der Universität ja unterschiedliche Arten der Forschung. Manche Kolleginnen und Kollegen arbeiten kriminologisch. Da geht es vor allem um Aktenauswertung, schauen sich an, wie bestimmte Verfahren gelaufen sind, gehen dann auch tief in die Analyse der einzelnen Taten und auch der Täterpersönlichkeiten. Da haben wir dann Bereiche, in denen sich die Strafrechtswissenschaft auch stark mit der Soziologie überschneidet. Dann haben wir Kolleginnen und Kollegen, die forschen im Bereich der Tatsachenforschung, fragen sich also auch anhand von Akten, wie einzelne Verfahren gelaufen sind, arbeiten vielleicht auch stark im Strafprozessrecht. Meine Arbeit, die befasst sich eher mit der Analyse von Entscheidungen staatsanwaltschaftlicher Art oder auch von Gerichten. Da ich aber auch selber als Strafverteidiger arbeite, kommt natürlich auch immer so ein praktischer Bezug dazu. Und jetzt im Bereich des Tierschutzstrafrechts, da habe ich mir insbesondere Fragen angesehen, wie Staatsanwaltschaften entscheiden, wie Gerichte entscheiden. Und das ist eigentlich unsere tägliche Arbeit. Also Forschung hört sich immer so nach Reagenzglas und Bunsenbrenner an. Bei uns ist es häufig eben Arbeit mit Büchern, mit Akten und mit Entscheidungen der Gerichte.
Bevor wir dazu weiter einsteigen, auch zu Ihrer konkreten Arbeit, würde ich zu Beginn erstmal eine begriffliche Klärung vornehmen. Sie beschäftigen sich ja mit Tierschutzrecht bzw. Tierschutzstrafrecht und nicht mit Tierrechten. Können Sie da einmal den Unterschied zwischen den Begriffen erklären?
Ja, also das Tierschutzrecht ist das Recht, das in Deutschland insbesondere im Tierschutzgesetz geregelt ist. Das heißt, das ist geltendes Recht vom Gesetzgeber gegeben im normalen demokratischen Rechtsetzungsprozess. Wenn wir über Tierrechte sprechen, dann geht es um die vornehmlich philosophische Frage, welche Rechte müssten Tieren eigentlich zustehen oder welche Rechte stehen Tieren zu, die ihnen der Staat möglicherweise noch verwehrt. Das ist natürlich auch immer eine rechtspolitische Frage, also inwieweit muss sich die Gesellschaft und die Rechtsordnung dahingehend entwickeln, dass auch Tiere mehr Rechte oder überhaupt Rechte bekommen. Und da sehen wir natürlich im internationalen Vergleich dann doch, dass wir in Deutschland vielleicht noch etwas unterentwickelt sind, wenn wir manche Verfahren sehen. In New York war es, glaube ich, das Verfahren mit dem Elefanten, was gerade geführt wird, was ich jetzt kürzlich gelesen habe. Da ging es um die Frage, welche Rechte kann ein einzelner Elefant haben. Wir haben ein Verfahren gehabt, das Peter angestoßen hat. Da ging es um die Frage, inwiefern Ferkel, vereinfacht gesagt, vor dem Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde erheben können. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit. Die Frage, ob man da hin möchte, ist die eine. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir wirklich über Tierrechte im juristischen Bereich ernsthaft reden können.
Tiere gelten ja im Tierschutzrecht nicht als Sachen, aber sie haben auch keinen Personenstatus. Welchen Status haben sie eigentlich?
Das ist sehr schwierig zu sagen, denn wir haben im BGB diese etwas seltsame Regelung seit den 90er Jahren, dass Tiere nicht als Sachen anzusehen sind, aber als solche zu behandeln sind. Was man damit anfangen soll, ist wirklich schwierig, denn eine Entität, möchte ich mir jetzt ganz vorsichtig sagen, kann wohl entweder Personenstatus haben oder eine Sache sein. So, das ist unsere Denkweise in der Juristerei. Bei den Tieren scheinen wir irgendwo dazwischen zu liegen. Und das scheint ein Entwicklungsschritt zu sein, der aus meiner Sicht, beinahe zwangsläufig auf die tierliche Person oder irgendwas in der Richtung, was wir uns vielleicht noch nicht so ganz vorstellen können, zulaufen wird.
Sie sagen, wir können uns das vielleicht jetzt noch nicht so ganz vorstellen. Können Sie trotzdem noch mal konkretisieren, wie das dann genau aussehen könnte?
Also es ist ja denkbar, dass Tiere so weit eine eigene Rechtspersönlichkeit bekommen, dass für sie geklagt werden kann, dass für sie Rechte geltend gemacht werden können. Das ist ja auch nicht völlig fremd, dass wir Subjekte haben, die keine Menschen sind. Wir haben seit vielen, vielen Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, das kann ich Ihnen nicht ganz genau sagen, die juristischen Personen. Das heißt, Gesellschaften von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, entweder um nicht wirtschaftliche Zwecke zu verfolgen, in Vereinen, in gemeinnützigen oder nicht gemeinnützigen Vereinen, oder eben auch in Wirtschaftsunternehmen, die dann als Gesellschaften, sei es als Aktiengesellschaften oder GmbHs oder so agieren. Und die haben ja auch Rechte und Pflichten. Und Tieren Pflichten zuzuschreiben, da hätte ich große Probleme mit, muss ich sagen. Aber gewisse Rechte für Tiere vorzusehen oder zumindest ihnen Schutz vor Ausbeutung zu gewähren, das ist sicherlich durchaus denkbar. Und wir müssen uns davon lösen, dass nur Menschen Rechte haben können. Und davon haben wir uns auch weitgehend gelöst, wenn wir sagen, auch eine juristische Person, die eigentlich nur der Gedanke ist, dass Menschen zusammenarbeiten, kann Rechte haben.
Im Bereich des Tierschutzes haben wir jetzt zum einen das Tierschutzgesetz und auch verschiedene Tierschutzverordnungen. Zum anderen ist Tierschutz seit 20 Jahren als Staatsziel im Grundgesetz festgeschrieben. Was bedeutet es eigentlich für die Tiere in Deutschland und sind sie Ihrer Meinung nach eigentlich dadurch ausreichend geschützt?
Ja, fangen wir mit dem ersten Teil der Frage an. Also, wie sieht überhaupt die Struktur des Tierschutzrechts in Deutschland aus? Wir haben, wie Sie schon völlig zu Recht gesagt haben, eine Verankerung des Tierschutzes im Grundgesetz. In Artikel 20a Grundgesetz ist 2002 ein kleiner Passus dazugekommen, dass der Staat auch die Tiere schützt. Nicht nur die Umwelt, sondern auch die Tiere. Vorher hat man diskutiert, sind die Tiere nicht bei der Umwelt mit einbezogen? Man wollte es aber deutlich machen, dass auch die Tiere um ihrer selbst willen geschützt sind. Das ist mittlerweile auch unstreitig. Auch noch so ein Hinweis, dass man sagen muss, also die Tiere als solche haben einen Wert. Gibt es da nicht dann doch eine Subjektsqualität? Und diese Staatszielbestimmung, wie es so schön heißt, die bedeutet, dass der Staat bei allen seinen Handlungen darauf zu achten hat und zu berücksichtigen hat, dass Tiere als Mitgeschöpfe geschützt sind. Diese Regelung hat man eingebaut, weil man in manchen Bereichen erhebliche Probleme hatte bei der Abwägung zwischen Grundrechten und anderen Verfassungsrechten auf der einen Seite und dem Tierschutz auf der anderen Seite zu begründen, warum die Tiere geschützt werden müssen. Das war ein Riesenproblem bei der Forschungsfreiheit, bei Tierversuchen. Die Forschungsfreiheit ist im Grundgesetz normiert. Im Artikel 5 haben wir die Regelung, dass die Forschung frei ist, die Wissenschaftsfreiheit. Und da hat man dann gesagt, ja, die Tiere müssen ja auch irgendwie berücksichtigt werden, wenn es um zum Teil brutalste und schwerwiegendste Tierversuche geht. Und da hat man dann letztlich unter anderem deswegen den Tierschutz auch ins Grundgesetz eingebaut, um ihn dann der Forschungsfreiheit, aber auch der Religionsfreiheit, der Meinungsfreiheit, was es sonst noch alles so gibt an Freiheiten, entgegensetzen zu können. Und da hat man dann eben eine deutliche Schranke eingezogen und gesagt, Tiere müssen geschützt werden und ihr könnt nicht die Tiere immer unterordnen, sondern die Tiere müssen auch ihren Platz in unserer Rechtsordnung finden. Und das wirkt sich dann, wenn alles gut und richtig läuft, auch in der Setzung von Tierschutzrecht aus. Das heißt also, dass der Staat entsprechendes Tierschutzrecht setzen muss, Tierschutzgesetz. Und auch bei der Auslegung. Das heißt, zum einen ist der Staat verpflichtet, das Tierschutzgesetz so zu fassen, so zu normieren, dass es auch einen effektiven Tierschutz gibt. Und zum anderen muss bei jeder Entscheidung, sei es bei der Entscheidung über wirtschaftliche Fragen, also wie darf ich Tiere halten, wie darf ich Tiere schlachten, oder auch bei der Frage, wie Tiere beispielsweise bei Kunstaktionen behandelt werden müssen, da muss ich immer den Tierschutz mit berücksichtigen, muss ihn also bei jeder einzelnen Entscheidung auch noch das entsprechende Gewicht geben. Und der dritte Punkt, der dann kommt, ist eben diese Frage, wie sieht das aus mit Verordnungen? Und da nur ganz kurz, die Verordnungen sind Konkretisierungen des Tierschutzgesetzes. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, wir schaffen den groben Rahmen im Gesetz. Weil aber eine Verordnung einfacher zu machen ist, da ist nicht das ganze Parlament beteiligt, da kann dann das Ministerium das alleine machen und kann das dann auch in schneller Reaktion auf Probleme beispielsweise machen. In diesen Fällen, wo wir die Einzelheiten nicht regeln können als Gesetzgeber oder nicht regeln wollen, da können wir dann über Verordnungen arbeiten, die das Gesetz dann konkretisieren. Also ein typischer Fall der Verordnung wäre eine Konstellation, die beispielsweise im Lebensmittelrecht häufig vorkommt. Es wird gesagt, von einem bestimmten Stoff darf nur so viel ins Lebensmittel gelangen, dass es nicht gesundheitsschädlich ist. Und dann wird in der Verordnung festgelegt, wie hoch der Grenzwert ist. Dass es nur 3,8 Milligramm pro 100 Kilo von diesem und jenem Stoff sein darf. Und das will man eben nicht im Gesetz festlegen. Nächstes Jahr wissen wir mehr über diesen Stoff, ob er doch schädlicher ist. Und dann kann man das in der Verordnung eben schnell ändern. Was man natürlich nicht machen darf, ist in der Verordnung das Gegenteil von dem festlegen, was im Gesetz steht. Oder etwas festlegen, was den Schutz des Gesetzes, gerade bei Tieren, dann eben abmildert. Und da haben wir eine Reihe von Beispielen der Tierschutznutztierhaltungsverordnung, in der das eben so gelaufen ist, dass man im Tierschutzgesetz etwas festgelegt hat und das dann in der Tierschutznutztierhaltungsverordnung illegal wieder zurückgenommen hat, den Schutz. Und da kommen wir dann auch zu Ihrer weiteren Frage. Wie effektiv sind Tiere geschützt? Wenn man das Tierschutzgesetz ernst nimmt, sind Tiere in Deutschland sehr gut geschützt. Das Problem ist nur, dass es dann häufig zu Konflikten kommt. Wenn Sie Tiere artgerecht halten wollen und verhaltensgerecht halten wollen, dann können Sie die nicht in Intensivtierhaltung und Massentierhaltung halten. Also die heutige deutsche typische Haltung von großen Stückzahlen an Tieren, die verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Und das ist auch einheitliche Auffassung, soweit ich das sehen kann.
Und bedeutet es, dass dann diese Tierschutzverordnungen das aber überhaupt erst ermöglichen, dass diese Praxis im Moment noch so gängig ist, wenn Sie sagen, dass das doch eigentlich mit dem Tierschutzgesetz gar nicht mehr vereinbar wäre?
Die Verordnungen, die erzeugen eine gewisse Heuristik. In der Tierschutzverordnung steht, dass Tiere nur so gehalten werden dürfen, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Also Spaltenbödenbreiten, die Größen von Ställen, die Verwendung von Kastenständen, Anbindehaltung und so weiter und so fort. Das sind absolute Mindeststandards. Das steht auch so in der Begründung des Entwurfs zum Tierschutzgesetz, dass die Verordnung die absoluten Mindeststandards regeln soll. Wenn man natürlich jetzt das so festschreibt und sagt, Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn diese und jene Voraussetzungen erfüllt sind, dann erzeugt das beim Betrachter, beim Leser dieser Vorschrift den Eindruck, naja, es ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Und deswegen darf ich die Tiere so halten, dass wir gerade an diese Grenze rankommen. Das ist natürlich ein fehlerhafter Denkansatz. Denn Sie sollten die Verordnung, die Tierschutznutztierhaltungsverordnung, eher mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung vergleichen. Die gilt nur für beste Verkehrsverhältnisse. Wenn es nicht regnet, wenn es nicht schneit, wenn kein Hagel ist und wenn die Straße nicht vereist ist. Dann dürfen Sie auf der Landstraße 100 fahren. Und das heißt also, Sie dürfen auf keinen Fall schneller als 100 fahren. Und wenn wir das übertragen auf die Tierschutznutztierhaltungsverordnung, dann bedeutet das, Sie müssen Tiere verhaltensgerecht, artgerecht halten. Sie dürfen ihnen keine Schäden zufügen, die vermeidbar sind. Sie dürfen ihnen keine Schmerzen zufügen, die vermeidbar sind und so weiter. Aber auf keinen Fall dürfen die Vorgaben der Tierschutznutztierhaltungsverordnung unterschritten werden. Und wenn Sie das tun, dann ist es völlig egal, wie es dem Tier geht. Es ist auf jeden Fall in vielen Fällen eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, selbst wenn nachweisbar wäre, dass es dem Tier dabei gut gegangen ist, was ich für nahezu ausgeschlossen halte. Aber stellen wir uns vor, das wäre nachweisbar. Dann wäre es trotzdem immer noch eine Ordnungswidrigkeit wegen des Formalverstoßes. Das heißt also, die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung sichert die Standards zum Tierschutz auf der allerniedrigsten Stufe ab und die darf niemals unterschritten werden. In vielen Fällen muss sie aber zwingend, um Tiere art- und verhaltensgerecht zu halten, weit überschritten werden. Und da liegt das heuristische Problem. Es schauen immer alle nur auf die Verordnung und sagen, ist doch eingehalten, was wollt ihr eigentlich? Aber das müssen Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie sagen würden, ich bin doch nur 90 gefahren, war doch alles in Ordnung, aber Sie waren bei Hagel und Schnee und Regen unterwegs. Da dürfen Sie eben dann nur 30 fahren im Notfall.
Das heißt, das Tierschutzgesetz selber, so wie es aktuell ist, fordert eigentlich schon viel mehr an, sag ich mal, Standards und Begebenheiten für die Tiere, als es aktuell der Fall ist. Und Sie sagen auch, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, dass es auch Konsens ist, dass eben die Tierschutzverordnung als Minimum, als Minimalbedingung in der Regel oft schon noch zu gering ist und somit eigentlich auch dem Tierschutzgesetz widersprechen würde.
Ja, was den Konsens angeht, ist es bisher meine Erfahrung, mein Erleben, dass eigentlich alle, die sich wissenschaftlich, rechtswissenschaftlich damit befassen, sagen, ja, eigentlich müssten viel höhere Anforderungen gestellt werden. Und wenn sie die Gegenargumente hören, dann laufen die eigentlich immer auf wirtschaftliche Erwägungen hinaus. Dann wird aber gesagt, ja, diese wirtschaftlichen Erwägungen müssen wir eben berücksichtigen, weil alles andere dazu führt, dass die Schweinehaltung in Deutschland nicht mehr möglich ist, dass die Tiere ins Ausland verfrachtet werden, da werden sie noch schlimmer behandelt als hier. Es fallen Wirtschaftsfaktoren weg, es fallen Arbeitsplätze weg. Also man merkt, egal wie man jetzt diese wirtschaftlichen Faktoren bewerten mag, man merkt, in dem Moment, wo man sagt, es müssten eigentlich höhere Vorgaben erfüllt sein und nicht nur die Mindestanforderungen, dann kommt immer das Argument, ja, aber. Nämlich immer das Argument, ja, das ist schon richtig, aber es müssen auch wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt werden. Und da kommen wir natürlich zu der Frage, welches Gewicht haben diese wirtschaftlichen Faktoren? Und da ist es in der Rechtswissenschaft die weit überwiegende Auffassung, die sagt, die wirtschaftlichen Faktoren können eine Rolle spielen, aber nur in einem angemessenen Maß und ausschließlich wirtschaftliche Faktoren sind nicht ausreichend, um Tierquälereien zuzulassen, um Tötungen von Tieren zuzulassen. Da wären wir dann schon bei dieser Frage des Kükenschredderns, Kükentötens, die dann das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat.
Wenn wir jetzt über das Tierschutzstrafrecht sprechen, welche Gesetze genau oder welche Paragraphen spielen da eigentlich gerade in Bezug auf das Tierschutzstrafrecht eine Rolle?
Also wir haben im Tierschutzstrafrecht eigentlich nur eine Vorschrift, den Paragraphen 17, und auf eine weitere Vorschrift, die so im Hintergrund noch Anwendung findet, die spielt an der Stelle keine so große Rolle. Wir haben vor allem den Paragraphen 17 Tierschutzgesetz und der hat drei Varianten. Erstens das Töten von Tieren ohne vernünftigen Grund. Zweitens das Misshandeln von Tieren aus roher Gesinnung. Und drittens das quälerische Misshandeln von Tieren. Und um das einfach darzustellen, die erste Variante, der Paragraph 17 Nummer 1 Tierschutzgesetz, das ist der Fall, in dem jemand ein Tier tötet, ohne dazu einen berechtigten Grund zu haben. Über den berechtigten Grund im Einzelfall kann man streiten. Ein klarer Fall wäre beispielsweise, wenn ein Tier auf der Weide umgebracht wird aus Rache oder so, was man ja durchaus erlebt hat. Dazu gehören aber auch Fälle, wenn Tiere beispielsweise getötet werden, weil es zu teuer wäre, sie aufzuziehen. Das Totschlagen von Ferkeln, die zu klein sind oder Ähnliches. Dann haben wir die zweite Variante, das ist dann die Nummer 2a im Tierschutzgesetz, im Paragraphen 17 Tierschutzgesetz. Das ist das rohe Misshandeln. Fälle, die von der Rechtsprechung entschieden sind, ist das Prügeln eines Rinds, was nicht schnell genug aussteigt, weil man es eilig hat und keine Rücksicht auf das Tier nimmt, ein Tier hochzuprügeln, was gefallen ist oder Ähnliches. Also dieses rücksichtslose Vorgehen aus einer Gesinnung, die keinen Raum für Mitleid für das Tier lässt. Aber auch beispielsweise das Schlachten eines Tieres, obwohl ich ganz genau weiß, dass die Betäubung nicht funktioniert hat. Und die dritte Variante, das ist dann die Nummer 2b, das ist der Fall, in dem ich einem Tier erhebliche Leiden oder Schmerzen über einen längeren Zeitraum oder in der Wiederholung zufüge. Und das sind Fälle, da kann die Kastenstandhaltung drunter fallen, aus meiner Sicht zumindest. Da kann die dauerhafte Anbindehaltung, also 24/7, 365 Tage im Jahr, darunter kann sie fallen. Aber eben auch die Fälle der Schlachtung ohne Betäubung, wenn die Tiere dann eben getötet werden und eine halbe Minute das Ganze dauert, bis sie ausbluten und das Bewusstsein verlieren, dann werden wir zusätzlich zu der Nummer 1, zum ungerechtfertigten Töten, auch noch in der Variante der Nummer 2b. Und die weitere Strafvorschrift, die ich kurz ansprechen möchte, ist die, wenn Sie ein Betreuungsverbot bekommen haben, also wenn Sie schon verurteilt sind und keine Tiere mehr halten dürfen und es trotzdem tun, dann können Sie auch bestraft werden.
Sie haben das jetzt schon sehr ausführlich dargestellt, vor allem auch mit diesen Beispielen nochmal deutlich gemacht, was darunter fällt, was damit gemeint ist. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal nachhaken, um zu fragen, wo eigentlich festgelegt wird, was jetzt als vernünftiger Grund gilt, woran eventuell auch bemessen wird, wann es sich um erhebliche Schmerzen oder Leiden aus Rohheit handelt, beziehungsweise wann Schmerzen eben anhaltend sind. Also gerade wenn man jetzt das Ganze vor Gericht betrachten will, woran wird das eigentlich genau bemessen?
Ja, da haben wir natürlich unterschiedliche Rechtsbegriffe, die nicht ganz ohne weiteres auf den ersten Blick klar sind. Wir sprechen von unbestimmten Rechtsbegriffen. Und der Begriff des vernünftigen Grundes, der war gedacht als eine Frage der Interessenabwägung. Ein vernünftiger Grund war nach der alten Rechtsprechung ein Grund, der einleuchtend ist, der triftig ist, den man nachvollziehen kann. Im Ergebnis ist man in der Strafrechtswissenschaft mittlerweile so weit, dass man sagt, einen vernünftigen Grund haben wir dann, wenn die Interessen des Menschen an der Nutzung des Tieres, die Interessen des Tieres an seiner körperlichen an seinem körperlichen Wohlbefinden, letztlich an seinem Leben überwiegen. Das klingt zynisch, muss man schon sagen, weil die Interessen des Tieres an seinem eigenen Leben, die scheinen ja immer zu überwiegen. Der Punkt ist nur der, dass der Mensch die Nutzungsinteressen anders bewertet. Das heißt also, wenn ich ein Tier schlachte, um es zu essen, dann sagt die weit überwiegende Auffassung, das ist in Ordnung. Und da muss man dann eben abwägen, wann ist es denn in Ordnung? Ein Tier zu schlachten, um es zu essen, da ist man sich in der Strafrechtswissenschaft weitgehend einig, dass das okay ist. Ein Tier zu jagen, weil man Spaß daran hat, Dachsjagd beispielsweise, da ist man sich mittlerweile in der Strafrechtswissenschaft wohl auch weitgehend einig, dass es unzulässig ist. Weil einfach der Spaß an der Jagd, das ist kein triftiger Grund. Und da muss man eben irgendwo den Mittelweg finden. Und die Frage ist also immer, in welchem Fall habe ich eine Situation, in der die Interessen des Menschen die Interessen des Tieres überwiegen oder möglicherweise auch die Interessen des Tieres daran getötet zu werden bestehen könnten. Denken wir an den schwerkranken Hund, der leidet. Da werden viele Besitzer sagen, es hat keinen Sinn mehr. Das Tier muss eingeschläfert werden. Und das ist auch nichts, wo man einer Meinung ist. Aber es gibt sicherlich viele Konstellationen, in denen wir dann doch zum Ergebnis kommen können, es ist besser für das Tier, dann doch eingeschläfert zu werden. Das heißt, da sehen wir auch die Fragen der Abwägung, der Interessenabwägung. Und da ist nur ganz wichtig, und das möchte ich betonen, immer dann, wenn wir feststellen, die Interessen des Menschen an der Nutzung für Lebensmittel, für Leder beispielsweise, für Felle, im Einzelfall können wir darüber streiten, aber immer dann, wenn wir zum Ergebnis kommen, die Nutzung des Tieres überwiegt das Interesse des Tieres am Weiterleben, so zynisch das klingt, dann müssen wir auch berücksichtigen, dass das Tier immer, soweit es irgendwie geht, geschont werden muss. Das heißt, wir dürfen das Tier nicht töten und ihm dann auch noch fürchterliche Schmerzen zufügen. Das heißt, bei jeder Interessenabwägung, und das ist im Strafrecht allgemein anerkannt, muss ich versuchen, das unterlegene Interesse so weit wie möglich zu schützen. Das heißt also, das Argument, was man auch von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten gelegentlich hört, oder auch von Veterinärinnen und Veterinären, naja, wenn das Tier gequält wird, ist ja nicht so wild, das wird ja sowieso getötet. Aber jeder von uns soll sich das mal überlegen, wie das ist, wenn man an sein Lebensende schaut, möchte man dann lieber friedlich einschlafen oder mit schwersten Schmerzen, Knochenschmerzen oder was auch immer, an Krebs sterben. Und da ist für jeden von uns die Entscheidung klar. Und da muss man dann eben auch überlegen, dass Interessenwahrung auch bedeuten kann, einem Tier Schmerzen zu ersparen. Und das ist der wichtige Punkt. Das heißt, die Interessenabwägung muss immer die Frage auch beantworten, wie kann ich das unterlegene Interesse trotzdem weitmöglichst schützen? Und das ist der Hintergrund und die Idee hinter dem vernünftigen Grund.
Und warum würden Sie sagen, dass die Interessen, also gerade in dieser Interessensabwägung, die Interessen der Menschen da immer noch so mehr wiegen, also dass die da immer noch den stärkeren Grund irgendwo darstellen, soweit die Interessen der Tiere möglichst geschützt bleiben. Aber am Ende des Tages bedeutet es ja dann trotzdem, dass, wie Sie gerade dargestellt haben, die Tiere beispielsweise getötet werden dürfen, obwohl das ja eindeutig eigentlich gegen ihr Interesse grundsätzlich zu leben spricht.
Ja, das ist jetzt eine grundsätzlich philosophische Frage. Denn die Frage, die dahinter steht, ist, dürfen Menschen Tiere schlachten, um sie zu essen? Und da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung drüber sein. Da wird man sagen müssen, der Konsens ist im Moment noch, dass man das tun darf. Es muss ja auch noch nicht mal um die Schlachtung gehen. Es kann ja auch um die Haltung von Tieren gehen, obwohl natürlich die Schlachtung bei sogenannten Nutztieren eigentlich immer am Ende steht. Also Tiere, die gar nicht geschlachtet werden am Ende ihres Lebens, wenn sie Nutztiere sind, ist für mich schwer vorstellbar, muss ich sagen. Vielleicht bei Pferden noch, aber da kann man drüber streiten, ob das nicht schon Haustiere sind. Das heißt also, die Frage müssen wir uns erstmal beantworten, lassen wir das überhaupt zu? Und diejenigen von uns, die kein Fleisch essen, die keine Milch trinken und keinen Käse essen, die sagen eben, nein, wir wollen das gar nicht zulassen. Das ist gar nicht mein Interesse. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht das gesellschaftliche Interesse aus? Und unsere Rechtsordnung geht zumindest noch davon aus, dass es ein berechtigtes Interesse des Menschen an der Nutzung von Tieren für Lebensmittel, für Kleidung und so weiter gibt. Da kann man natürlich drüber diskutieren, wenn man sagt, wir haben für alles Alternativen, die ausreichend sind. Dann kann man sagen, das ist kein vernünftiger Grund. Und wenn man erwägt, welche Schäden im Klima, auch wirtschaftliche Schäden, die Haltung von Tieren anrichten, Umweltschäden und so weiter, dann ist die Frage, ob das vernünftig ist, die ist sehr wichtig. Und eigentlich muss man die zwingend mit Nein beantworten. Aber diese Vernünftigkeit ist nicht die, die dahinter steht.
Sie haben gemeinsam mit Annalena Dillmann ein Gutachten im Auftrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erarbeitet, mit dem Namen Reform des Tierschutzkriminalstrafrechts zur effektiven Bekämpfung von Tierquälerei, Entwurf einer Strafvorschrift gegen die Tierquälerei im Strafgesetzbuch. Könnten Sie da einmal erklären, worum es bei dem Gutachten geht?
Ja, das Gutachten haben wir mit Blick auf die Frage erstellt, ist unser derzeitiges Tierschutzgesetz bzw. die Strafvorschrift des Tierschutzgesetzes geeignet und ausreichend, um strafrechtlichen Schutz für oder gegen Verletzungen von Tierschutzrecht zu gewährleisten? Und da haben wir uns weniger die Frage gestellt, ob es möglich ist, mit dem geltenden Strafrecht die aktuellen Verletzungen von Tierschutzrecht zu erfassen, sondern auch, zumindest auch die Frage gestellt, wie passen wir ein Tierschutzstrafrecht so in ein modernes Wirtschaftsstrafrecht ein, dass es auch den Vorgaben entspricht, die wir ansonsten im Recht haben. Das heißt, es ging uns um die Frage, reicht eine solche Vorschrift, dieser Paragraph 17 Tierschutzgesetz, den ich eben umschrieben habe, der relativ übersichtlich ist, reicht der aus, um den Anforderungen einer modernen Wirtschaftsgesellschaft, auch Landwirtschaftsgesellschaft, gerecht zu werden? Und da haben wir eine ganze Reihe von Punkten gefunden, bei denen wir sagen würden, die sind verbesserungsbedürftig. Wobei ich nicht sagen will, dass man mit dem aktuellen Gesetz die Ziele nicht erreichen könnte, die man damit erreichen will. Man könnte damit aktuell einen Großteil der illegalen Handlungen gegen Tiere auch strafrechtlich ahnden. Die Frage ist nur, könnte man mit einer Änderung des Gesetzes das Bewusstsein dafür schaffen und auch die Möglichkeiten schaffen, effektiver vorzugehen? Und der erste Schritt, den wir da eben vorgeschlagen haben, war die Verlagerung des Paragraphen 17 Tierschutzgesetz ins Strafgesetzbuch. Weil nicht nur nach unserer Ansicht, sondern nach der wohl herrschenden Ansicht in der Strafrechtswissenschaft haben wir im Strafgesetzbuch von der Idee her die Straftaten gesammelt, die Handlungen gesammelt, die der Gesetzgeber als so sozialschädlich ansieht, dass er der Meinung ist, dass die auch strafrechtlich sanktioniert werden müssen. Und der Punkt ist der, dass man beim Strafrecht, beim Kriminalstrafrecht, wo wir jetzt sind, Handlungen haben, die der Gesetzgeber für so schwerwiegend befindet, dass er sagt, hier brauchen wir das letzte Mittel, was wir haben, die Ultima Ratio, die wir zur Verfügung haben, Freiheitsstrafe und Geldstrafe. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Rechtsordnung und auch die Bevölkerung, die Rechtsgemeinschaft Tierquälerei beurteilt, dann gehört das zu den Straftaten, die wohl die meisten von uns als Kernunrecht, als eines der offensichtlichsten und schwersten Unrechtshandlungen überhaupt betrachten. Klar, jeder findet Mord und Totschlag das Schlimmste, was man begehen kann. Aber wenn Sie Umfragen lesen, leider gibt es sehr wenige, ich habe bisher erst eine in die Finger bekommen, wenn Menschen nennen sollen, was die schlimmsten fünf Straftaten sind, die sie kennen, da ist Tierquälerei fast immer dabei. Und das macht deutlich, dass wir da die Verschiebung in das, was der Staat als Grundübel, möchte ich nicht sagen, aber als Kernunrecht ansieht, Wenn wir das ins Strafgesetzbuch verschieben wollen, dann gehört die Tierquälerei eben ins Strafgesetzbuch. Neben Diebstahl, Betrug, Totschlag, Sachbeschädigung, Nötigung, Erpressung, was wir sonst alles so kennen. Einfach auch aus dem Grund, dass man deutlich macht, wir haben es hier mit einem Unrecht zu tun, was auch der Durchschnittsbürger als kriminelles Unrecht versteht. Das ist so der erste Ansatzpunkt für uns gewesen.
Dieser erste Ansatzpunkt, nämlich eben Tierquälerei als solches auch im Strafgesetzbuch zu verankern, war eines. Was sind denn noch weitere Änderungen, die man einführen könnte, die Sie zum Beispiel im Gutachten genannt haben, aber die vielleicht auch darüber hinausgehen? Also können Sie da einmal die wichtigsten Punkte nennen?
Ja, wir haben vorgeschlagen, dass man für bestimmte Fälle der Tierquälerei Strafschärfungen erwägt, Strafschärfungen ins Gesetz einführt. Wir kennen das in vielen Bereichen. Wenn Sie einen Diebstahl begehen und dazu in eine Wohnung einbrechen, werden Sie schwerer bestraft, als wenn Sie den Diebstahl, Taschendiebstahl auf offener Straße begehen. Wir haben aber in manchen Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts ganz spezifische Qualifikationen und Strafschärfungen. Wenn Sie Lebensmittel beispielsweise in den Verkehr bringen, die unsicher sind, die gefährlich sind, dann werden Sie bestraft dafür. Da gibt es eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Wenn Sie das aber gewerbsmäßig machen, um Geld damit zu verdienen, oder wenn Sie damit eine Vielzahl von Menschen gefährden, oder wenn Sie das aus besonders rücksichtsloser Gesinnung tun, dann werden die Strafen schärfer. Das heißt, je mehr negative Dinge hinzukommen, Strafschärfungsgründe hinzukommen, desto schwerer wird die Strafe. Und wir haben eigentlich in jedem Bereich des Wirtschaftsstrafrechts immer eine Variante, die sagt, und wer die Tat gewerbsmäßig begeht, wird schwerer bestraft. Die haben wir im Tierschutzstrafrecht nicht. Obwohl es eigentlich ein ganz typischer Bereich des Wirtschaftsstrafrechts ist, in diesen landwirtschaftlichen Betrieben oder Agrarbetrieben. Und deswegen waren wir der Meinung, wir brauchen für die gewerbsmäßige Begehung eine Sonderstrafregelung. Dann waren wir der Meinung, wir brauchen eine Sonderstrafregelung für Fälle, in denen Amtsträger, die eigentlich berufen sind, Tiere vor Quälereien zu schützen, nicht hinschauen oder sogar aktiv mitmachen. Da brauchen wir eine Strafschärfung. Wir brauchen eine Strafschärfung, wenn die Tat in einer bandenmäßigen Struktur begangen wird. Das kann auch eine Bande aus Landwirt, Transporteur und Schlachthausbetreiber sein. Und dann, was uns noch wichtig war, ist, dass wir die Strafbarkeit des Versuchs mit aufnehmen, dass also auch die versuchte Tierquälerei bestraft wird. Aus unterschiedlichen Gründen. Die versuchte Sachbeschädigung ist strafbar, die versuchte Tierquälerei nicht. Der versuchte Diebstahl ist strafbar, die versuchte Unterschlagung ist strafbar, die versuchte Tierquälerei nicht. Warum nicht? Es gibt zwei Gründe gegen eine Straflosigkeit des Versuchs. Erstens, wenn wir sagen, und das ist der Ansatz im Moment, wir bestrafen jemanden, der ein Tier quält, weil er damit seine rohe Gesinnung zum Ausdruck bringt und auch einen Konsens unter uns in der Gesellschaft in Gefahr bringt, nämlich den Konsens, dass man keine Tiere quälen darf. Dann reicht es ja schon aus, dass er die Hand erhebt und zuschlägt. Er muss das Tier ja nicht mal treffen. Und trotzdem reicht das aus, um diese gemeinschaftliche Überzeugung in Gefahr zu bringen, wir quälen keine Tiere. Er wird natürlich schwerer bestraft, wenn er das Tier auch tatsächlich verletzt und schädigt. Und der zweite Punkt ist, wir haben nur ganz, ganz wenige Delikte, bei denen der Versuch nicht strafbar ist. Die können Sie mit der Lupe suchen im StGB. Das sind ganz, ganz wenige. Die Beleidigung ist im Versuch nicht strafbar und der Ausredensbruch, glaube ich. Und da sind die Strafen auch viel, viel geringer. Ob das bei der Beleidigung richtig ist, darüber kann man streiten. Warum gerade bei der Tierquälerei nicht? Und deswegen haben wir das für notwendig gehalten. Und das ist auch ein Vorschlag, der schon zumindest seit 2010 mehrfach von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten erhoben worden ist. Wir brauchen eine Versuchsstrafbarkeit der Tierquälerei. Das ist ein wichtiger Punkt noch gewesen. Und darüber hinaus muss man dann die Frage stellen, ob nicht auch die leichtfertige Tierquälerei unter Strafe gestellt wird. Das heißt, Fälle, in denen jemand aus völliger Gleichgültigkeit, aus Rücksichtslosigkeit das Tier beispielsweise bei einem Tiertransport quält. Nicht, weil er es gesehen hat und gesagt, ist mir egal, sondern weil er gesagt hat, es ist mir sowieso egal, es kümmert mich nicht, ob das Tier leidet. Ich mache mir da auch gar keine Gedanken drüber. Und diese völlige Gleichgültigkeit, diese grobe Fahrlässigkeit, die sollte man unserer Sicht nach unter Strafe stellen.
Wir haben ja jetzt viel über das Tierschutzgesetz gesprochen und gerade auch ein bisschen Ihre Änderungsvorschläge dazu kennengelernt. Wie wird denn jetzt eigentlich überhaupt kontrolliert, dass das geltende Recht eingehalten wird? Wer ist denn da zum Beispiel für die Kontrollen in Tierhaltungsbetrieben zuständig?
Zuständig für die Kontrollen sind die Veterinärbehörden bei den Landratsämtern, typischerweise zumindest bei den Landratsämtern, die also in die Stelle gehen und dann schauen, ob die Verhältnisse in Ordnung sind, ob die Tiere sauber sind, ob die Ammoniakwerte stimmen und so weiter und so fort. Die Veterinärbehörden schaffen es einfach nicht, die Kontrollen, die notwendig sind, durchzuführen. Das liegt zum einen daran, dass die Personaldecke unglaublich dünn ist, dass also vielfach die personellen Mittel überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und zum anderen liegt es zum Teil daran, dass sie entweder auch kein großes Interesse daran haben zu kontrollieren. Das trifft sicherlich nur auf wenige schwarze Schafe zu. Es gibt viele, die sehr engagiert sind. Oder auch aktiv oder weniger aktiv daran gehindert werden zu kontrollieren. Von politischen Entscheidungsträgern, von den Unternehmern selber werden sie zum Teil daran gehindert. Wir haben Fallgestaltungen gehabt, in denen Veterinärinnen und Veterinäre angegriffen worden sind. Das sind sicherlich auch absolute Ausnahmen. Aber die Bereitschaft zu kooperieren ist in der Agrarwirtschaft zum Teil sehr, sehr niedrig, weil man sich eben kontrolliert fühlt und nicht möchte, dass da reingeschaut wird, was denn so in den Betrieben passiert. Und wenn wir dann sehen, dass es eine Untersuchung gibt, die festgestellt hat, dass in Bayern etwa alle 48 Jahre eine Routinekontrolle in einem landwirtschaftlichen Betrieb stattfindet, dann macht das deutlich, wie groß das Vollzugsdefizit da ist.
Das heißt, diese Kontrollen finden also schon mal viel zu selten statt. Wenn sie aber stattfinden und zum Beispiel festgestellt wird, dass geltendes Recht nicht eingehalten wird, wer kann dann eigentlich für die Tiere klagen?
Ja, die Kontrollen finden zu selten statt, obwohl man da natürlich auch sagen muss, in manchen Bundesländern finden sie viel, viel häufiger statt. In Berlin sind es, glaube ich, 2,3 Jahre ist so die Frequenz, aber die großen Betriebe sind eben nicht in Berlin, sondern in anderen Bundesländern. Wer ist dann die zuständige Stelle? Erstmal natürlich die Veterinärbehörden, dann kann es auch schon mal die Polizei sein, wenn es Anzeigen gibt. Aber Klagen können in diesen Fällen höchstens im Ausnahmefall dann Tierschutzverbände. Im Grundsatz läuft das Verfahren so, dass die Veterinärbehörde oder eben auch die Polizei, wenn es Einzelfallanzeigen sind, die Sache ermittelt und dann an die Staatsanwaltschaft weitergibt oder eben auch von vornherein sagt, es ist gar nichts dran. Und viele Verfahren verlaufen dann eben im Sande, weil man sagt, naja, wir können es nicht nachweisen oder es reicht eben nicht aus, um eine Straftat anzunehmen oder eine Ordnungswidrigkeit, auch wegen Ordnungswidrigkeiten kann ja ermittelt werden und wird auch ermittelt. Und wenn da eben nichts dabei rauskommt, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es die Möglichkeit in Einzelfällen, dass Verbände, Tierschutzverbände, anerkannte Tierschutzverbände auch Klage erheben können. Das kommt aber aufs Bundesland an. In Nordrhein-Westfalen gibt es diese Möglichkeit nicht mehr, nachdem die Regierung von CDU und FDP im Landtag die Möglichkeit abgeschafft hat, mit der Begründung, es gäbe ja gar keine Fälle. Ja, weil man es den Leuten so schwer gemacht hat, gab es keine Fälle. Beziehungsweise die Fälle, die durchgeführt worden sind, die waren, soweit ich weiß, noch gar nicht beendet, als man es wieder abgeschafft hat. Also da kann man sich dann die Frage stellen, welche politischen Ideen dahinter gestanden haben.
Das heißt, darauf, was Sie jetzt gerade ansprechen, das bezieht sich dann auf das sogenannte Verbandsklagerecht. Ist das richtig? Und können Sie da vielleicht noch einmal erklären, was es damit genau noch auf sich hat? Also Sie haben jetzt schon angedeutet, das ist nicht überall möglich in Deutschland aktuell. Wie sieht es ungefähr aus?
Ja, das Verbandsklagerecht ist notwendig, weil Sie im Grundsatz an einem Verwaltungsverfahren, um das es hier geht, nur beteiligt sein können, wenn Sie selber subjektive Rechte haben, die möglicherweise verletzt sein könnten. Im Strafverfahren ist es ja ohnehin so, dass Sie als Bürger immer nur Dritter sind. Sie sind Zeuge, Sie sind Verletzter oder Sie sind irgendwie gar nicht beteiligt an diesem Strafverfahren. Ansonsten sind im Strafverfahren eben nur die Staatsanwaltschaft, das Gericht und der Beschuldigte oder Angeklagte, je nachdem mit seinem Verteidiger oder seiner Verteidigerin, relevant. Als Zeugin oder Zeuge kommen Sie nur so von außen mal rein und können eigentlich aufs Verfahren, abgesehen von dem Instrument der Nebenklage, das hier keine Rolle spielt, keinen Einfluss nehmen. Das heißt, Sie können beispielsweise auch nicht gegen eine Einstellung eines Verfahrens wegen Tierquälerei Beschwerde erheben. Häufig wird die Beschwerde erhoben, die wird dann sogar auch durchentschieden, wozu die Staatsanwaltschaften eigentlich gar nicht verpflichtet wären. und dann wird das Verfahren eingestellt. In vielen Fällen zumindest. Im Verwaltungsverfahren ist es so, dass sie irgendwie beteiligt sein müssen, in ihren Rechten verletzt. Ihr Nachbar baut auf seinem Grundstück eine riesenhohe Mauer und sie haben kein Licht mehr in ihrem Garten. Da können sie sagen, okay, jetzt bin ich habe kein Licht mehr, jetzt bin ich Verletzter und deswegen kann ich jetzt klagen. Wenn sie aber jetzt gegen eine Tierschutzverletzung klagen wollen, dann müssten sie sagen, warum sind sie verletzt? Die findet 100 Kilometer entfernt statt, sie hören das nicht, sie sehen das nicht, wo soll die Verletzung liegen? Und da muss man jetzt eben die Frage begründen, wie kann ich da als Verletzter oder als Betroffener dazukommen? Und da hat man dann dieses Verbandsklagerecht geschaffen, was es im Umweltrecht auch gibt, nur besser ausgebaut, wenn ich das richtig weiß, mit dem man dann gesagt hat, wenn ihr euch als Tierschutzverband so ernsthaft befasst habt mit Tierschutzfragen, dann seid ihr ausnahmsweise berechtigt, die Interessen der Tiere wahrzunehmen, könnte man sagen, eigentlich die Interessen der Allgemeinheit für die Tiere wahrzunehmen, und dann eine Klage auf den Weg zu bringen. Da kann man dann beispielsweise klagen auf die Schließung des Betriebes, auf die Fortnahme der Tiere, auf Auflagen, dass sie beispielsweise Freiraum haben müssen, dass der Stall nicht so stark belegt werden darf und so weiter und so fort. Das ist nur die Ausnahme. Im Grundsatz haben sie ja mit dem Landwirt, der 50 Kilometer entfernt ist, nichts zu tun. Das betrifft sie ja nicht. Das betrifft sie ja nur mittelbar, weil sie mit den Tieren mitleiden. Und dieses Mitleid reicht im Grundsatz nicht aus. Es reicht nur dann aus, wenn sie ein solches Verbandsklagerecht haben.
Und wenn es jetzt ganz allgemein geschaut auch zu einer Klage kommt, wer ist dann jetzt aktuell dafür zuständig, die Interessen der Tiere zu vertreten bzw. die Tiere zu verteidigen?
Ja, die Interessen der Tiere nimmt dann der Verband wahr, typischerweise vertreten durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt. Und auf der anderen Seite steht dann typischerweise der Betriebsinhaber beziehungsweise dann auch die Verwaltung. Fragen Sie mich bitte nicht im Detail, wer dann Beklagter ist. Wahrscheinlich wird dann die Beklagte, das Landratsamt beziehungsweise die Kommune oder das müsste ja dann der Kreis wahrscheinlich sein und der Landwirt oder die Landwirtin dürfte dann Beigeladene sein. Ich möchte aber jetzt nicht mit verwaltungsverfahrenstechnischen Details hier langweilen. Das heißt also, die Interessen dieser Tiere vertritt dann auch tatsächlich der Verband.
Und wenn man sich jetzt allgemein das anschaut, wie viele Strafverfahren im Tierschutzrecht finden überhaupt statt, also insbesondere jetzt im gewerblichen Bereich, was gibt es da so für Strafurteile zum Beispiel in den letzten Jahren?
Ja gut, die Strafverfahren müssen wir jetzt davon wieder trennen. Also Verbandsklage hat mit Strafverfahren gar nichts zu tun. Strafverfahren wegen Tierquälerei, das ist schwer zu sagen, wie viele es wirklich gibt. Wir müssen ja auch die Frage stellen, wie viele Strafanzeigen werden erstattet und wie häufig wird ermittelt. Und dann beginnt ja schon das Strafverfahren eigentlich, in dem Moment, wo ich eine Strafanzeige erstatte. Der nächste Schritt ist dann die Frage, ob überhaupt Ermittlungen aufgenommen werden. Viele Verfahren scheitern schon daran, dass die Ermittlungen gar nicht aufgenommen werden. Zum Teil mit völlig abstrusen Begründungen, zum Teil mit durchaus nachvollziehbaren Begründungen. Der nächste Schritt ist dann, dass ein Strafbefehl ergeht oder eine Anklage erhoben wird oder das Verfahren wird eingestellt. Ob ein Verfahren eingestellt wird, bekommen wir im Zweifelsfall nicht mit. Ob ein Strafbefehl ergeht, auch nicht. Denn der Strafbefehl, das Strafbefehlsverfahren funktioniert im schriftlichen Wege. Das heißt, wenn man ihnen beispielsweise vorwirft, sie seien vom Unfallort geflohen, also Fahrerflucht, weil sie am Supermarktparkplatz irgendwo beim Einparken einen Parkrempler fabriziert haben und dann abgehauen sind, dann wird davon niemand was erfahren außer ihnen und den Betroffenen. Denn dann kriegen sie im Zweifel von der Staatsanwaltschaft ein Anhörungsschreiben. Wenn sie sich dazu äußern, können sie das tun. Und dann kommt irgendwann typischerweise vom Gericht ein Schreiben, das sagt, sie können jetzt 1.500 Euro bezahlen und dann ist die Sache erledigt oder je nachdem nach ihrem Einkommen. Und dann hört da nie wieder jemand was von. Und das bekommen wir natürlich nicht mit. Es gibt nur ganz wenige Verfahren, die dann auch vor dem öffentlich verhandelt werden, vor den Amts- oder Landgerichten. Und die bekommen wir natürlich mit. Und deswegen ist es unglaublich schwierig zu sagen, in welchen Verfahren wie entschieden worden ist. Es gibt nur ganz wenige Strafbefehle, die veröffentlicht worden sind. Wir haben nach meinen Recherchen aus den letzten 50 Jahren, also seit 1972, soweit ich das beurteilen und verfolgen kann, wie bereits gesagt, vor dem Hintergrund, dass man es kaum weiß, eine einzige Entscheidung, in der ein Tierquäler zu 3 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Ab 2 Jahre kann es keine Bewährung mehr geben. Das ist die absolute Obergrenze. Also 3 Jahre ohne Bewährung vom Amtsgericht Ulm. Die Entscheidung ist vom Berufungsgericht, dem Landgericht, aber aufgehoben worden. Da gab es dann doch noch eine Bewährungsstrafe von, ich glaube, 2 Jahre waren es dann genau. Das heißt also, da haben wir einen Fall, in dem tatsächlich mal eine Freiheitsstrafe ausgesprochen worden ist. Ansonsten kenne ich noch 2, 3 weitere Verfahren, zum Teil nur aus der Presse, weil die Aktenzeichen unbekannt sind, die Entscheidungen nicht mehr vorhanden sind, in denen mal 6 Monate, 8 Monate abgeurteilt worden sind. Aber das einzige Verfahren, über das wirklich berichtet worden ist mit einer Freiheitsstrafe, war dieses vom 15.03.2019, war es, glaube ich, in Ulm. Und das heißt, seit 1972, 50 Jahre sind es jetzt, ist mir dieses eine Verfahren bekannt.
Wenn man jetzt auf der einen Seite natürlich da in vielen Hinsichten nicht genau wissen kann, wie das abläuft, aber jetzt von dem, dass Sie schildern, es gibt ein Verfahren, was Ihnen da in der Richtung so in dieser Form bekannt ist, würden Sie sagen, dass die Sanktionierungen grundsätzlich der Straftaten im Bereich des Tierschutzstrafrechts, dass die angemessen sind, oder würden Sie die als zu gering einstufen, oder kann man da überhaupt so eine Einstufung machen?
In jedem einzelnen Fall muss man natürlich erstmal den Einzelfall auch berücksichtigen, und ohne die Akten zu kennen oder die mündliche Verhandlung mitbekommen zu haben, ist es immer extrem schwierig. Das ist eigentlich immer das Gebiet der Spekulation, wenn man sich da über Strafhöhen äußert. Was aber deutlich wird, ist, dass wir in manchen Bereichen oder in vielen Bereichen, in denen ähnliche Straftaten ausgeurteilt werden, viel, viel mehr Freiheitsstrafen haben. Die Unterschlagung beispielsweise ist eine Straftat, die auch mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft werden kann. Also vom Strafrahmen genauso wie das die Tierquälerei. Da haben wir viel mehr Verurteilungen zu Freiheitsstrafen als im Bereich der Tierquälerei im Agrarsektor. Jetzt muss man natürlich sagen, wir haben große Schwierigkeiten, es zu vergleichen, weil wir eben nicht wissen, wie viele Tierquälereien außerhalb des Agrarsektors mit diesen fürchterlichsten Geschichten vom Anzünden von Igel über Aufschlitzen von Bäuchen von Pferden und Ähnlichem passieren. Das wissen wir eben nicht genau, welche Verurteilungen wozu gehören sozusagen. Da gibt es keine Statistiken. Was aber deutlich wird, ist aus meiner Sicht, dass wir gerade im Bereich der Tierquälerei in Wirtschaftsunternehmen eine völlig andere Herangehensweise haben als bei sonstigen Wirtschaftsstraftaten. Das heißt also, dass es viel weniger Verurteilungen gibt, dass viel zögerlicher vorgegangen wird und dass auch bei systematischen Straftaten die Strafen deutlich geringer sind. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Ich war selber eine Zeit lang Staatsanwalt und wir hatten ein Verfahren wegen Bestellbetrügereien. Da hat eine Frau regelmäßig unter verschiedensten Namen, mal hat sie ihren ersten Vornamen verwendet, mal den zweiten, mal den Mädchennamen der Mutter und so weiter, Sachen bestellt. Es ging um, ich glaube, 66 oder 63 Fälle von Urkundenfälschung, Betrug und so weiter. Ich glaube, es sind nachher knapp 4 Jahre Freiheitsstrafe rausgekommen. Wir haben in anderen Fällen systematische Quälereien von Tieren über Jahre, die immer wieder gleich abgelaufen sind und systematisch vorgenommen worden sind. Und da wird dann eine Tat abgeurteilt oder 2 oder 3 und wir landen irgendwo bei einer Geldstrafe. Und das ist symptomatisch, soweit ich das beurteilen kann für diesen Bereich. Also ja, um Ihre Frage zu beantworten, wir haben ein massives, auch strafrechtliches Vollzugsdefizit aus meiner Sicht.
Wir haben jetzt ja über dieses Vollzugsdefizit in Bezug auf die Kontrolle, die Ahndung und die Verfolgung gesprochen. Was sind Ihrer Meinung nach Vorschläge zur Verbesserung jetzt gerade in Bezug auf dieses Vollzugsdefizit? Was sind da mögliche Lösungen, um einfach einen ordentlichen Rechtsvollzug möglich zu machen?
Ich denke, dass wir in vielen Bereichen eine Aufklärung über die Einzelheiten des Tierschutzstrafrechts und des Tierschutzrechts brauchen. Ein erster Schritt wäre aus meiner Sicht auch wenn man das als Symbolik abtun kann, diese Verschiebung des Tierschutzstrafrechts, der Tierquälerei ins Strafgesetzbuch. Denn wir dürfen an der Universität nur Dinge prüfen und lehren im Strafrecht, die im StGB stehen und auch da nicht alles. Das heißt, es wäre schon ein Schritt, dass man sagt, wir verschieben das ins StGB und machen es zum Prüfungsstoff. Das wäre wichtig, um die Leute auch mal darauf hinzuweisen, dass in ihrem späteren Beruf auch sowas vorkommen kann. Das wäre Punkt 1. Das wäre eine Frage des Bewusstseins. Dann die Schulung von sowohl von Veterinärinnen und Veterinären im Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht als auch von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Richterinnen und Richtern in diesem Bereich. Denn das wird dazu führen, dass die Berufsgruppen auch viel besser miteinander sprechen können. Aus meiner Sicht, und das ist nicht nur meine Sicht, sondern auch Veterinärinnen und Veterinäre berichten darüber und auch die juristische Seite, dass häufig schon sprachliche Probleme entstehen. Nicht, weil sie nicht genug Deutsch können, sondern weil es Fachsprachen gibt. Das geht los bei Fragen der Wahrscheinlichkeit. Veterinäre beantworten Fragen der Wahrscheinlichkeit als Naturwissenschaftler. Wir Juristen, wir gehen ganz anders vor. Bei uns gibt es einen Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Und da muss man eben schauen, wie man da übereinkommt. Denn wenn die Veterinärin sagt, ich gehe mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das Tier gelitten hat, da kommen wir dann auch zu der Frage, wann sind Leiden und Schmerzen feststellbar, dann wird der Jurist vielleicht sagen, naja, hohe Wahrscheinlichkeit. Das ist aber nicht ohne jeden Zweifel. Obwohl die Veterinärin genau das gemeint hat. Wenn sie sagt, hohe Wahrscheinlichkeit, meint sie vielleicht, naja, ich habe vor 30 Jahren mal einen Fall kennengelernt, in dem es anders war. Da würde aber ein Jurist sagen, naja, dass das so ein Ausnahmefall ist, da gibt es hier keine Hinweise. Deswegen heißt das für mich ohne jeden Zweifel. Und da muss man drüber sprechen. Und das ist nur durch Kommunikation miteinander, durch Schulung der Beteiligten möglich. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, oder ein weiterer Punkt ist, dass man sich einfach die Tatbestände mal genauer anschaut. Und auch Gedanken darüber macht, was bedeutet denn jetzt Erheblichkeit von Schmerzen oder Leid? Es gibt eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt am Main von, ich glaube, 2021 oder 2020. Da wurde auf eine Katze mit einem Luftgewehr geschossen. Und das Geschoss drang in den Oberarm ein, in die Oberarmmuskeln. Und da sagt das Landgericht, naja, das sind keine erheblichen Schmerzen, die da entstehen, das ist keine Tierquälerei. Weil die Veterinärin festgestellt hat, hier geht es um leichte oder mittlere Schmerzen. Mittlere Schmerzen sind aber schon erheblich. Das heißt, man hätte das genauer feststellen können. Da muss man sich also Gedanken vorher darüber machen, was versteht man darunter überhaupt. Das heißt also die intensive Befassung mit diesen Fragen. Nur da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Also ein Kollege hat jetzt in Bremen ein Institut für Tierschutzrecht gegründet. Das ist sicherlich der richtige Weg, um da auch zu informieren, um Tagungen abzuhalten und Ähnliches. Damit es auch bei uns im Strafrecht ins Kernstrafrecht, also auch in den Fokus der Betrachtung kommt.
Ich würde gerne jetzt am Schluss nochmal den Bogen auch zur Politik spannen, also so ein bisschen diese Grundfrage, wie hängen eigentlich die politische und auch die rechtliche Vertretung von Tieren eben zusammen? Beispielsweise wird ja aktuell verstärkt über die politische Vertretung von Tieren gesprochen. Es werden verschiedene Wege gesucht, wie das gestärkt werden kann, zum Beispiel durch eine Person als Bundestierschutzbeauftragte oder eine Tierschutzkommission am Ministerium. Könnten Sie darauf vielleicht nochmal eingehen?
Ja, die politische Frage ist natürlich auch vor allem eine Frage, wie man solche politischen Ämter lebt. Denn ein Tierschutzbeauftragter der Bundesregierung, wenn diese Person keine Möglichkeiten hat, auch einzuwirken, dann bleibt es eben bei der Aufklärung, die wichtig ist, überhaupt gar keine Frage. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, welche Möglichkeiten hat denn eine solche Person tatsächlich auch aktiv zu werden? Wenn wir eine Tierschutzbeauftragte bekommen, die einen Stab hat, mit Juristinnen und Juristen und Verfahren an sich ziehen kann und sagen kann, hier, da kommt ein Verband, der möchte klagen, das schauen wir uns mal an, wir machen das jetzt. Ist das was völlig anderes, als wenn die Aufgabe der Tierschutzbeauftragten ist, im Bundestag gegebenenfalls den Tierschutzbericht vorzulesen. Ich habe jetzt mal die Extrembeispiele gegenübergestellt. Ich glaube, dass solche Ämter wichtig sind, um die Fragen auch den politisch Beteiligten vor Augen zu führen. Aber die Frage ist sicherlich auch, inwiefern überhaupt eine solche Beteiligung und eine solche Vertretung politisch gewollt ist. Das kann ich schwer beurteilen und ich werde mich jetzt auch nicht dazu versteigen, irgendwelchen Parteien da irgendwelche Vorwürfe zu machen. Es ist sicherlich so, dass die einen sich mehr um den Tierschutz kümmern und die anderen weniger bis gar nicht. Aber die Frage ist letztlich, welche Möglichkeiten gibt man einer solchen Beauftragten? Und da würde ich schon eine Anleihe aus dem wirtschaftlichen Bereich sehen. Wenn in deutschen Unternehmen Compliance-Beauftragte eingerichtet werden, Geldwäschebeauftragte, das ist ja so mein Fachgebiet. Wenn Sie den einrichten, dann muss der unmittelbar unter der Geschäftsführung aufgehängt sein. Und der muss auch die Möglichkeit haben, zur Not auch beispielsweise Transaktionen zu verhindern. Er sagt, nein, das machen wir nicht, weil die Gefahr einer Geldwäsche zu groß ist. Wenn man sagen würde, ein Tierschutzbeauftragter muss vor jedem Gesetzesverfahren, wo es relevant werden kann, gehört werden. Er muss seine Meinung dazu abgeben. Oder muss sogar in bestimmten Fällen zustimmen, dann hat man natürlich eine ganz andere Handhabe, als wenn man das Ganze so aufstellt, dass die Tierschutzbeauftragte nur die Möglichkeit hat, was durchzuwinken und vielleicht eine Erklärung dazu abzugeben.
Ich würde Sie jetzt gerne am Schluss noch eine persönliche Frage stellen. Wie sind Sie eigentlich zu dem Thema Tierschutzrecht bzw. Tierschutzstrafrecht gekommen?
Ja, wie bereits gesagt, habe ich mich ja vornehmlich mit Wirtschaftsstrafrecht befasst und ich werde das auch relativ häufig gefragt. Du machst doch Wirtschaftsstrafrecht, was hast du jetzt auf einmal mit Tierschutz am Hut? Abgesehen davon, dass ich seit einigen Jahren Vegetarier bin, aus sehr, sehr persönlichen Gründen, war für mich der Auslöser, dass ich gesehen habe, dass in einem konkreten Verfahren damals gegen die Landwirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen die Ministerin mit einer Begründung eingestellt hat, die in jedem deutschen Wirtschaftsstrafverfahren zu Gelächter auf der Richterbank geführt hätte. Diese Begründung war so absurd und so völlig unverständlich, dass man da mit der Verteidigung niemals durchgekommen wäre. Und das hat mich dann gewundert. Es ging um die Frage, wer welche Verantwortlichkeit innerhalb von Unternehmen hat. Ich will auch nicht behaupten, dass Frau Schulze-Vöcking damals irgendwas falsch gemacht hat oder irgendwie verantwortlich war. Der Punkt war nur, man hat ihr zugute gehalten, dass sie in Düsseldorf war und sich um das Unternehmen nicht gekümmert hat. Machen Sie das mal in einem deutschen Unternehmen, was anderes macht als Landwirtschaft. Sagen Sie mal, ich habe mich darum nicht gekümmert, das war nicht mein Problem, dass wir hier Insolvenzstraftaten haben oder Umweltstraftaten. Ich war die ganze Zeit nicht damit befasst. Das führt nämlich dazu, dass sie über zivilrechtliche Vereinbarungen, also sie hat mit ihrem Mann vereinbart, er kümmert sich ums Unternehmen und sie hat damit nichts zu tun, dass sie über zivilrechtliche Vereinbarungen strafrechtliche Verantwortlichkeit ausschließen können. Das geht nicht. Das funktioniert nirgendwo in der Rechtsordnung. Das kann man im Einzelfall erwägen, dann muss man das aber entsprechend auch leben, sozusagen. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss mir das als wirtschaftsstrafrechtlich mal anschauen, was da schiefläuft. Und dann kam ich eben auf den Punkt, dass ich gesehen habe, wir haben überhaupt gar keine Strafurteile. Ich habe kein einziges Strafurteil gefunden. Das war 2017 und da gab es dieses Ulmer Urteil nicht. Es gab eine einzige Entscheidung gegen einen Eiermogul, könnte man fast sagen, aus dem Jahr 1996 vom Landgericht Oldenburg. Der ist verurteilt worden zu 2 Jahren mit Bewährung. Da war auch Tierschutz, Strafrecht spielte da eine Rolle. Vornehmlich ging es aber darum, dass er seine Hühner mit Nikotin besprüht hat gegen Milben und das zu massiven Verstößen gegen das Lebensmittelrecht geführt hat und seine Mitarbeiter krank geworden sind. Da hatte man dann auch eher die Körperverletzung dann im Mittelpunkt. Also ich komme vom Wirtschaftsstrafrecht her auch in diesem Bereich. Und das ist eben auch mein Zugang. Ich sehe deswegen auch im Kontext des Tierschutzstrafrechts Fragen des Lebensmittelstrafrechts, der Geldwäsche, dann auch Fragen von steuerlichen Aspekten und Ähnlichem.
Ja, ich denke, uns fehlt leider die Zeit, da jetzt noch weiter drauf einzugehen. Wollen Sie aber in diesem Zusammenhang noch irgendetwas von sich aus sagen?
Ja, ich würde mich freuen, wenn insbesondere dieser wirtschaftsstrafrechtliche Aspekt auch noch mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Frage des Tierschutzrechts oder des Tierschutzes in vielen Bereichen eine gesellschaftliche Grundbedingung ist, auch was die Nachhaltigkeitsfragen angeht, immer wichtiger werden wird. Und da ist mir ein zentraler Punkt wichtig. Es geht hier aus juristischer Sicht nicht um ein emotionales Thema, um irgendwas, wo man den Tieren was Gutes mit tun will. Darum geht es natürlich auch, aber das ist nicht die juristische Frage, sondern es geht darum, Rechtsverstöße, offenkundige Rechtsverstöße abzustellen. Und wenn wir diese Rechtsverstöße laufen lassen, dann hält sich nachher keiner mehr an das, was rechtlich vorgegeben ist. Und in anderen Bereichen machen wir das. Im Umsatzsteuerstrafrecht wird knallhart zugeschlagen mit der Begründung, naja, wenn der keine Umsatzsteuer zahlt, dann kann er viel günstiger anbieten als seine Kollegen. Und im Tierschutzrecht ist das nichts anderes. Wenn ich zu wenig Platz habe für die Tiere, die hungern oder nicht ordnungsgemäß versorgt werden, kann ich natürlich günstiger anbieten als die Kollegen. Und deswegen müsste es eigentlich im Interesse jedes Betriebsinhabers sein, der sich legal verhält, dass diejenigen, die sich illegal verhalten, möglichst hart bestraft werden, um zu verhindern, dass die Wettbewerbsvorteile haben. Und das sollte man sich vielleicht mal vor Augen führen. Das ist kein, natürlich auch ein emotionales Thema, aber es ist auch ein rein wirtschaftliches Thema.
Jetzt ganz zum Schluss doch vielleicht noch auf einer emotionaleren Ebene gefragt. Was wünschen Sie persönlich sich denn für die Zukunft der Tiere?
Ich würde mir erstens wünschen, dass ein Bewusstsein dafür besteht, dass auch Tiere unter solchen Zuständen leiden können, in denen sie eben leben, dass die Menschen sich klarer machen, unter welchen Zuständen Tiere in Deutschland gehalten werden, dass wir damit zu einer massiven Reduzierung der Tierbestände kommen. Wir können nicht so weitermachen, dass wir so viele Tiere halten, aus unterschiedlichsten Gründen, aus Gründen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, aus Gründen der Ökologie, aus Gründen der Ökonomie. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht sogar schon einen Schritt in die richtige Richtung gegangen sind und dann möglicherweise auch einen Schritt zum Thema Verbesserung der Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe leisten können.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen Dank.
Dankeschön. Es hat mir viel Spaß gemacht.